D-Radio Wissen 100.
Wir haben es ja schon gehört in dieser 100, dass die Türkei sich massiv verändert hat. In den letzten Jahren und erst recht seit dem Putschversuch vom Juli. Wir haben gehört, dass Menschen Angst haben, das Falsche zu sagen, dass Journalisten Probleme haben, kritische Stimmen einzufangen. Und trotzdem hat Luise Sammann einen Mann getroffen, der sich nicht einschüchtern lässt, der keine Angst hat und das, obwohl er schon in U-Haft gesessen hat und nicht mehr Professor sein darf. Onur Hamsaoglu. 30 Jahre hat er an der Uni gearbeitet, seit ein paar Wochen nun nicht mehr. Er ist einer von vielen, denen gekündigt wurde. Aber er ist einer von wenigen, die geblieben sind und den Mund aufmachen. Deswegen hat Luise auch etwas gebraucht, um ihn zu finden.
Mein Istanbuler Nachbar ist verschwunden. Einfach weg. Erst ein paar Tage nach dem Putschversuch vom 15. Juli fiel mir auf, dass der goldene Citroën nicht mehr vor dem Haus parkt, mit dem der nach Rasierwasser duftende ältere Herr morgens immer wegfuhr. Und auch seine Frau, immer für ein Schwätzchen bereit, lauerte plötzlich nicht mehr hinter dem Spion, wenn ich durchs Treppenhaus ging. Ich dachte mir erstmal nichts weiter. Es war Sommer und viele Istanbuler verlassen im Sommer die Stadt, ziehen ans Meer oder in die Dörfer, aus denen sie einst an den Bosporus kamen. Irgendwann aber stapelte sich dann die Post im Eingang. Erst Rechnungen, dann Mahnungen. Und meine Nachbarn blieben auch verschwunden, als der Sommer zu Ende ging und Istanbuls Straßen sich wieder füllten. Wenn im türkischen Fernsehen von den Verhaftungen angeblicher Gülen-Unterstützer berichtet wurde, dachte ich jetzt immer sofort an die leere Wohnung unter mir. Mein Nachbar war pensionierter Richter. Er und seine Frau gaben sich religiös, hielten aber offensichtlich wenig von der AKP. Alles passte. Auch wenn wir uns nicht wirklich kannten, bekam ich Mitleid. Ob sie jetzt irgendwo in einem Kellerloch steckten? Wovon sie lebten? Letzte Woche dann waren die Briefe im Eingang plötzlich weg. Und als ich die Treppe hochkam, öffnete sich tatsächlich ihre Tür. Dahinter stand die Polizei. Mein Nachbar und seine Frau werden jetzt offiziell gesucht. Natürlich würde ich lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass aus meiner privaten Anteilnahme schnell auch journalistische Neugierde wurde. Das wäre eine gute Geschichte. Meine Nachbarn interviewen oder einen der anderen Türken, die gestern noch ganz normale Leute waren und heute als terrorverdächtige Gülenisten gesucht werden, sich verstecken, unter falschem Namen leben. Die Konten gesperrt, die Häuser konfisziert. Jemand, an dessen Beispiel sich der Wahnsinn zeigen lässt, der hinter den aktuellen Türkei-Nachrichten steckt. Ich fing also an zu suchen. Wo mein Nachbar ist, weiß ich bis heute nicht, aber ich fand andere, die in ähnlichen Situationen steckten. Nur wer will schon interviewt werden, wenn gerade sein Leben auf dem Spiel steht? Was ich brauchte, das war ein Held. Jemand wie Onur Hamsaoglu.
Korku insani bir duygu.
Angst ist absolut menschlich. Ich kritisiere niemanden für seine Angst. Aber ich selbst habe mir von Kindheit an beigebracht, mich nicht zu fürchten.
Onur Hamsaoglu sieht nicht aus wie ein Held. Der kleine Mann mit buschigem Schnauzer, Brille und Bauchansatz hat erstmal nichts Ritterliches an sich. Und doch ist er einer der mutigsten Menschen, die ich je getroffen habe.
Hiç göremedim. İyi ki de göremiyorum.
Manchmal warnen mich meine Freunde. Sie sagen, du solltest dich mehr im Hintergrund halten, du solltest wegziehen. Aber das kratzt mich nicht. Wenn wir in einer Zeit wie dieser Angst zulassen, dann können wir nicht kämpfen.
Onur Hamsaoglu ist Hochschulprofessor für Medizin. Sein Fachbereich nennt sich öffentliche Gesundheit. Wenn Leute wie er zu Helden werden, oder zu Helden werden müssen, dann sagt das viel aus über das Land, in dem sie leben. Ich treffe Hamsaoglu in einem kleinen Teegarten im asiatischen Teil Istanbuls. Wir haben uns mitten am Tag, mitten in der Woche verabredet. Das geht, weil er zwar vor kurzem noch in U-Haft saß, aber nach einigen Tagen wieder freikam. Und es geht, weil er arbeitslos ist. Die Universität Kocaeli nahe Istanbul hat Hamsaoglu vor 6 Wochen entlassen. Sämtliche Gehalts- und Rentenansprüche gestrichen. Den Chai, den wir trinken, wird später trotzdem er bezahlen. Ehrensache.
Dekret Nummer 672. Diejenigen, die eine Mitgliedschaft, eine Zugehörigkeit oder eine Verbindung zu einer Terrororganisation oder zu Strukturen haben, die als Gefahr für die nationale Sicherheit definiert sind, wurden aus ihren Positionen im öffentlichen Dienst entlassen.
Das Dekret wurde am 1. September gegen Mitternacht erlassen. Als ich morgens um 5:30 aufwachte, zeigte mein Handy unzählige WhatsApp-Nachrichten. Ich öffnete die Liste mit den Namen der entlassenen Wissenschaftler und merkte sofort, dass mir viele bekannt vorkamen.
Mit Dekret 672 ist Präsident Erdogan erlassen konnte, weil ihn der Ausnahmezustand wie einen König regieren lässt, war Professor Hamzaoglus gewohntes Leben auf einen Schlag vorbei. Knapp 30 Jahre lang hatte er für seine Forschungen und Vorlesungen gelebt, war verbeamtet worden, hatte mit seinem Gehalt einen Sohn großgezogen. Jetzt ist er ganz offiziell ein Nichts. Während Hamzaoglu in seinem Chai-Glas rührt, beobachte ich ihn genau. Es ist ein bisschen wie damals mit meinem verschwundenen Nachbarn. Der Mensch in mir hat jetzt Mitleid. Die Journalistin will mehr. Vorsichtig rücke ich auf meinem Hocker näher heran und warte. Endlich hebt Onur Hamzaoglu den Kopf und lächelt.
Çok iyiyim. Gerçekten. Açıkçası bu kadar şiddetli olabileceğini.
Es geht mir sehr gut, wirklich. Im Moment sehe ich es vor allem als Glücksfall an, dass ich nicht im Gefängnis sitze.
Toplu olarak biz Kocaeli grubu gözaltına alınmıştık.
Für einen Moment bin ich so etwas wie enttäuscht. Das war nicht die dramatische Geschichte, die ich hören und erzählen wollte. Ich hatte mit Verzweiflung gerechnet, vielleicht sogar Tränen. Aber nicht mit einem ganz und gar ehrlichen, ungezwungenen Lächeln, wie das, was ich jetzt vor mir habe. Woher verdammt nochmal nimmt der Typ diese Zuversicht, diese Kraft weiterzumachen? 32.000 Menschen sind seit dem 15. Juli in der Türkei verhaftet worden. Sie alle sollen in irgendeiner Form den Putschversuch unterstützt oder der Bewegung von Fethullah Gülen nahegestanden haben. Ich kenne Leute, die ihre Jobs verloren haben, weil sie Fethullah mit Vornamen heißen oder weil sie als Kind auf Gülen-Schulen gegangen sind. Schließlich war das bis vor einigen Jahren noch hoch angesehen. Selbst mein türkischer Schwiegervater spazierte jahrelang einmal in der Woche zu den sogenannten Sohbet-Kreisen, den Gesprächsrunden, bei denen Gülennaher Hodjas den Koran auslegten oder Alltagsfragen beantworteten. Mein Schwiegervater ist gar nicht besonders gläubig, aber in eher konservativen Kreisen unterstützten viele die Bewegung, mehr aus sozialen als aus religiösen Gründen. Man ging da eben einfach hin. Heute nun reicht ein Konto bei der Gülen-nahen Bank Asia, um als Verbrecher verdächtigt zu werden. Und den Koran legen jetzt andere aus. Das ist ein Sinneswandel, bei dem nicht nur Sie oder ich, sondern auch viele Türken einfach nicht mehr mitkommen. Für Onur Hamzaoglu ist die Sache weniger verwirrend. Er ist einer von denen, die schon vor dem Einfluss der Gülen-Bewegung warnten, als Präsident Erdogan diese noch voll unterstützte. Außerdem gehört er zu den ganz wenigen Türken, die ich kenne, die keine religiösen Floskeln verwenden, wenn sie sprechen.
Daha önceden çok bilinen birisi olduğum için komünist kimliğimle.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Kommunist bin. Es ist einfach nur absurd, ausgerechnet mich als Unterstützer eines islamischen Netzwerks zu bezichtigen. Deswegen ja auch diese Formulierung, Verbindung mit Organisationen, die die nationale Sicherheit gefährden. Das ist doch vollkommen unklar.
Hamzaoglu schüttelt den Kopf. Er und jeder, der sich mit seiner Geschichte beschäftigt, weiß, dass der eigentliche Grund für seine Entlassung nichts mit der Gülen-Bewegung und nichts mit dem Putschversuch vom 15. Juli zu tun hat. Januar 2016. Die Gewalt zwischen Türken und Kurden im Südosten der Türkei erreicht ihren blutigen Höhepunkt. Mitten in Wohngebieten fliegt das türkische Militär Einsätze gegen kurdische PKK-Kämpfer, die sich hier verschanzen. Hunderte Zivilisten sterben, ganze Städte stehen wochenlang unter Ausgangssperren, Verletzte können nicht ins Krankenhaus, Hungrige nicht zum Einkaufen, Tote nicht auf den Friedhof. Die Leiche eines kleinen Mädchens, das durch eine Kugel stirbt, wird von ihrer Familie über 2 Tage im Gefrierschrank gelagert. Erst als der Ausnahmezustand beendet ist, kann die 10-jährige Cemile beerdigt werden. Onur Hamzaoglu gehört zu einer kleinen Gruppe von Türken, die das Bild dieses Mädchens nicht mehr loslässt. Unter dem Namen Akademiker für den Frieden unterschreiben 1128 Universitätsangestellte einen Aufruf an die AKP-Regierung.
Als die Akademiker dieses Landes werden wir nicht schweigen und uns nicht zu Komplizen derer machen, die dieses Massaker begehen,
heißt es in ihrer Erklärung. Die Reaktion folgt prompt. Geschlagene 30 Minuten lang beschimpft Staatspräsident Erdogan die Unterzeichner in einer Rede, mit der er eigentlich der Opfer eines Terroranschlags gedenken will.
Wir akzeptieren unterschiedliche Meinungen, selbst wenn wir sie nicht teilen. Aber diese sogenannten Akademiker zwingen der Öffentlichkeit die Lügen und die Propaganda von Terroristen auf. Es besteht kein Unterschied, ob jemand Kugeln im Namen einer Terrororganisation schießt oder ob er Propaganda für sie macht.
Schon am nächsten Tag beginnen die Verhaftungen. Dozenten und Professoren werden aus Vorlesungsräumen abgeführt wie Schwerverbrecher. Nach einigen Tagen sind sie zwar wieder frei, aber damit sie das Land nicht verlassen können, werden ihre Pässe annulliert. AKP-nahe Medien drucken die Namen und Fotos der, Zitat, Vaterlandsverräter auf ihren Titelseiten ab und rufen die Studenten auf, den Unterzeichnern den Respekt zu verweigern. Ein bekannter Mafia-Boss und Erdogan-Unterstützer kündigt per Twitter an, man werde das Blut dieser Leute eimerweise verschütten. Ich habe damals mit Unterzeichnern gesprochen. Das war nicht leicht. Alle von ihren waren mutige Leute, die sich gut überlegt hatten, ob sie ein so heißes Eisen wie den Kurdenkonflikt anfassen wollen. Diese Reaktionen aber überstiegen ihre schlimmsten Vorstellungen. Einige Unterzeichner konnten dem Druck am Ende nicht standhalten, zogen ihre Unterschrift zurück. Ob er je darüber nachgedacht hat? Onur Hamzaoglus verständnisloser Gesichtsausdruck sorgt dafür, dass ich mich für meine Frage schäme, noch bevor sie ganz draußen ist.
Wie hätte ich danach noch in den Spiegel sehen sollen? Wie hätten wir unseren Kindern erklären sollen, warum wir einen solchen Friedensaufruf nicht unterschrieben haben?
Der kleine Mann im grauen Jackett wirkte langweilig, als ich ihn das erste Mal auf mich zukommen sah. Jetzt finde ich höchstens noch mich selbst langweilig. Da sitzt er mitten am Tag in einem gut besuchten Teegarten mit einer deutschen Journalistin, mit der sich sonst kaum noch ein Türke blicken lassen will in diesen von Angst und Misstrauen geprägten Tagen, und senkt noch nicht mal die Stimme. Im Gegenteil, meine ständigen Fragen nach seiner Angst, meine unsicheren Blicke auf die Männer, die von den anderen Tischen zu uns herüberstarren, scheinen ihn eher zu belustigen.
Das Leben hier hat sich verändert. Die Türken flüstern heute viel. Und das, obwohl sie von Natur aus eigentlich gern laut sprechen. Keiner traut sich mehr, laut etwas gegen die Regierung zu sagen. Das zeigt die wachsende Angst. Aber genau deswegen müssen wir doch weitermachen.
Onur Hamzaoglu wusste, dass die Rache, die Erdogan den Wissenschaftlern damals in seiner Rede geschworen hatte, kommen würde. Er hätte das Land verlassen können, so wie immer mehr seiner Landsleute es in diesen Tagen tun. Der türkische Braindrain ist unübersehbar. Doch Hamzaoglu schüttelt nur den Kopf. Vor dem Kampf, den ich führe, kann man nicht weglaufen, sagt er. Als Präsident Erdogan kurz nach dem Putschversuch im Juli den Ausnahmezustand ausruft, weiß Onur Hamzaoglu, dass er dran ist. Alle Universitäten werden aufgefordert, terrorverdächtige Mitarbeiter in Ankara zu melden. Und weil die Uni von Kocaeli als besonders AKP-loyal gilt, fügt sie der Liste von Gülen-Leuten gleich noch den Namen Hamzaoglu und ein paar andere hinzu. Wenn schon sauber machen, dann richtig.
Erdogan und die AKP haben beschlossen, die Republik Türkei völlig umzustrukturieren. Sie wollen, dass Lehrende und Studierende zu gehorchenden, nicht selber denkenden Elementen werden.
Hamzaoglus Augen funkeln jetzt hinter den Brillengläsern. Genau das, ein unpolitischer, nicht mitdenkender Wissenschaftler, ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Die Regierung mag übermächtig erscheinen, aber sie soll sehen, dass da noch jemand ist, der es ihnen zumindest bis zum Schluss schwer machen wird.
Wir sind trotz unserer Entlassung in Kocaeli geblieben. Und als wir per Mail aufgefordert wurden, unsere Wohnungen zu räumen, weil sie zur Uni gehören, haben wir daraus eine Party gemacht. Alle unsere Freunde kamen, einige Studenten und Anwohner. Wir haben uns die Stimmung nicht verderben lassen. Das ist unsere Art zu kämpfen.
Unter seinen gefeuerten Kollegen an der Uni gilt Hamzaoglu als eine Art Abi, ein großer Bruder. Denn es ist nicht das erste Mal, dass er sich gegen die auflehnt, die ihn zum Schweigen bringen wollen. Im Jahr 2011 arbeitet Onur Hamzaoglu an einer Studie zur Umweltverschmutzung in Dilovası, einer Industriestadt nahe Kocaeli. Ein Drittel der türkischen Chemieindustrie steht hier. Statt Sonnenschirmen ragen an den Stränden die Schornsteine von Stahlfabriken in den Himmel. Die Lovasis Lage direkt am Meer ist günstig, nicht nur wegen der Häfen, über die die Ware direkt verschifft wird. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass hier jeden Monat tonnenweise Industrieabfall im Meer landet. Jeder in die Lovasis weiß auch, dass die irgendwann verpflichtend eingeführten Filtersysteme meist ausbleiben, Kontrollen kaum stattfinden. Das Grundwasser, die Luft, das Gemüse im Vorgarten, alles in die Lovasis ist inzwischen vergiftet. Die Bewohner erzählen von mutierten Gurken und Küken, die mit verdrehten Füßen aus dem Ei schlüpfen. Der Fall Dilovası ist ein paar Mal durch die nationalen Medien gegeistert. Doch in der aufstrebenden Türkei, in der Wirtschaftswachstum über alles geht, interessiert sich kaum jemand für die Probleme der Bewohner. Bis auf Onur Hamzaoglu.
Wir haben in einer Studie herausgefunden, dass 32 von 100 Todesfällen in Dilovası durch Krebs verursacht werden. Nachdem deren Babys geboren waren, haben wir Proben von der allerersten Muttermilch genommen und auch vom allerersten Stuhlgang der Neugeborenen. Und tatsächlich, in beiden Proben konnten wir Schwermetalle in absolut unnormaler Höhe nachweisen.
Hamzaoglus Ergebnisse haben Skandalpotenzial. Kein Wunder, dass die örtliche AKP ihn jetzt auf dem Kieker hat. Denn die Studie fällt in eine Zeit, in der sie auf weitere Investitionen der internationalen Stahlindustrie in Dilovası hofft. Nach einem Interview, in dem er von seinen Befunden berichtet, wird Hamzaoglu vom Bürgermeister der Stadt höchstpersönlich angeklagt. Er habe nicht bestätigte Studienergebnisse an die Öffentlichkeit weitergegeben und so Panik verbreitet, heißt es. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Rektor der Uni leitet eine Untersuchung wegen unethischen wissenschaftlichen Verhaltens ein. Es folgen 5 Jahre Rechtsstreit, Mobbing und offene Drohungen.
Die Unileitung und auch die Stadt erklärten mich zur Zielscheibe. Jeder, der mit mir befreundet war oder nur mit mir sprach, brachte sich in Verruf. Sie isolieren dich. Sie enthalten dir Titel und Positionen vor, beleidigen dich. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben.
Erst im vergangenen Jahr spricht ein Gericht Hamzaoglu frei. Er darf weiter in Kocaeli lehren und forschen. Sowohl seine Gegner als auch seine engsten Freunde hoffen, dass sich der Professor nun vielleicht ins Private oder zumindest in eine Art unkritische Wissenschaft zurückziehen würde. Pustekuchen. Wenige Monate später ist Hamzaoglu einer der Ersten, der den Aufruf der Akademiker für den Frieden unterschreibt.
Egal wie lange es dauert, wir werden bis zum Schluss weiterkämpfen. Sie können mich einsperren, mich irgendwo verschwinden lassen. Das ist möglich, sehr gut möglich sogar. Sie können mein Leben zerstören. Aber bei allem Risiko, anstatt nur halb und mit einem Maulkorb zu leben, versuche ich lieber alles, um frei zu sein.
Eine Woche nach unserem Teegartenbesuch treffe ich Professor Hamzaoglu am Rande einer Veranstaltung noch einmal. Diesmal in Kocaeli, wo er bis zu seinem Rausschmiss lehrte. Gemeinsam mit seinen gefeuerten Kollegen hat er eine alternative Uni gegründet. Jeden Mittwochnachmittag laden sie nun zu offenen, kritischen Vorlesungen ein. Zu Themen, die an den staatlichen Unis längst nicht mehr möglich sind. Der kleine Saal, den die Lehrergewerkschaft im Stadtzentrum von Kocaeli zur Verfügung gestellt hat, ist proppenvoll. Bei der Eröffnung geht es um einen Vergleich von deutschen Unis im Jahr 1933 und türkischen im Jahr 2016. Unut Hamzaoglu hat wieder sein graues Jackett an. Die randlose Brille ist auf die Nasenspitze gerutscht. Und weil er Erdogans Vorgehen gegen die Akademiker mit den Anfängen von Hitlers Naziregime verglichen hat, hat er schon wieder eine Klage am Hals. Ob er jetzt endlich ans Aufgeben denkt?
Ich halte den Vergleich der heutigen Türkei mit Deutschland 1933 für absolut passend. Vielleicht stehen uns die düsteren 40er Jahre der Nazis noch bevor. Alles hier könnte noch schlimmer werden. Aber dann wird es auch irgendwann ein 1945 geben, eine Befreiung. So müssen wir die Geschichte lesen. Ich sehe keine andere Chance, als zu kämpfen. Denn mit dem Kämpfen aufzuhören, das wäre für mich wie Selbstmord.
Başka türlü durmak demek örneğin benim için intihar etmem anlamına gelir.
Luise Sammann hat einen mutigen Mann getroffen. Onur Hamzaoglu lässt sich den Mund nicht verbieten. Hoffen wir, dass das so bleibt.
D-Radio Wissen 100.